Herzlich willkommen zur Guten Morgen Stern-Sendung, den Kurzmeldungen am Dienstag, den 13. Mai. Tausende Menschen demonstrieren in Deutschland für ein AfD-Verbot. In etwa 60 Städten wurde am Sonntag unter dem Motto AfD-Verbot jetzt demonstriert. Die größten Kundgebungen gab es in Berlin, München und Hamburg. Die zentrale Kundgebung fand in Berlin am Brandenburger Tor statt, laut dem Veranstalter mit bis zu 7.500 Teilnehmern. Laut Polizei sollen es rund 4.000 gewesen sein. Die Forderung lautet in allen Städten dieselbe: AfD-Verbot jetzt. Auch in München war der Protest groß. Dort gingen laut Polizei 2.500 Menschen auf die Straße. Damit war es die zweitgrößte Demo des bundesweiten Aktionstags. In Bochum zählte die Polizei rund 1.500 Teilnehmer, in Göttingen und Hannover jeweils rund 600. In Nürnberg waren es noch 400 Menschen, in Essen laut dpa nur wenige hundert, deutlich weniger als die angekündigten 5.000. Ein Sprecher der Landesleitstelle Nordrhein-Westfalen äußerte sich gegenüber der Bild-Zeitung: Es war eine recht überschaubare Versammlungslage in Nordrhein-Westfalen. In Essen waren 5.000 Teilnehmer angemeldet, es kamen allerdings nur rund 500. In Witten waren 1.000 angemeldet, dort kamen 220 und in Dortmund waren 300 angemeldet und es erschienen 400 Leute. Eine größere Kundgebung gab es in Münster mit 500 Teilnehmern, in Wiesbaden waren es 150 und in Freiburg demonstrierten laut Polizei mehrere hundert Menschen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken gab mit, in Nürnberg haben die Omas gegen rechts angemeldet. Es kamen 500 Teilnehmer, es waren auch nicht so viele wie ursprünglich angemeldet. Die Organisatoren des Protesttags werfen der Politik Zögerlichkeit vor. Sie verlangen, dass die Bundesregierung ein Verbotsverfahren gegen die AfD auf den Weg bringt. Die Frage nach dem Verbot ist keine politische, sondern eine juristische. Aber handeln muss die Politik, hieß es von den Veranstaltern. Sarah Frühauf wird Sprecherin im Bundesinnenministerium. Die ARD-Moderatorin hetzte an vorderster Front gegen Ungeimpfte während der Corona-Zeit. Dieser Meinungsbeitrag in den Tagesthemen machte sie schlagartig bundesweit bekannt.
Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Vielerorts wieder ohne Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis. Die angekündigten Maßnahmen in Sachsen und Bayern sind ein Schlag ins Gesicht für alle, die in den vergangenen Monaten solidarisch waren, die sich haben impfen lassen. Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mitschuld zu sein. Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass die Gesellschaft wieder unter Druck gerät. Unser Nachbarland Österreich macht das vor, mit einer Impfpflicht für alle, denen das medizinisch möglich ist.
Ihr Kommentar in den Tagesthemen im November 2021 war ein Höhepunkt der öffentlichen Verunglimpfung von Menschen während der Corona-Krise. Politik, Medien und eben auch Sarah Frühauf gaben Menschen die Schuld am Fortdauern der Pandemie, die eine freie Entscheidung über ihren Körper treffen wollten und sich nicht impfen ließen. Heute wissen wir, dass die Impfung keinen Schutz gegen die Weitergabe des Virus geliefert hat und all die Angriffe auf Ungeimpfte, von der ganz grundsätzlichen Unmenschlichkeit dahinter einmal abgesehen, auch medizinisch haltlos und falsch waren. Frühauf wechselt nun aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin ins Bundesinnenministerium. Sie soll die neue Sprecherin von Alexander Dobrindt von der CSU werden, das berichtet Table Media. Ein Bürgermeister aus Langenfeld in Nordrhein-Westfalen klagt über den massiven Missbrauch der Bezahlkarte. Das Geld werde einfach auf das eigene Girokonto überwiesen. In seinem Brandbrief an Josephine Paul von den Grünen erklärt der Bürgermeister der Stadt Langenfeld, Frank Schneider von der CDU, dass die Bezahlkarte in seiner aktuellen Form sinnlos sei. Josephine Paul ist Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration in NRW unter CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Die Umsetzung des Systems bezeichnet Schneider in dem Brief an die Ministerin Paul als schlecht, ja desaströs, das schreibt die WAZ. Im Namen von 9 weiteren Städten schreibt er ihr als Vorsitzender der Bürgermeisterkonferenz: Die größte Schwachstelle der Bezahlkarte stellen für mich, meine Kolleginnen und Kollegen der Bürgermeisterkonferenz, die SEPA-Funktion dar, schreibt Schneider laut WAZ. Die sich daraus ergebenden Umgehungsmöglichkeiten der Bargeldbeschaffung durch Überweisungen auf ein eigenes oder drittes Konto, von dem dann uneingeschränkt Bargeld ausgezahlt wird oder die zu vermeidenden Auslandsüberweisungen doch möglich sind, höhlen den Regelungszweck vollkommen aus. Weder der Bund noch das Land NRW erklärten zuvor, dass Inlandsüberweisungen mit der Bezahlkarte überhaupt möglich sind. Nur das Blockieren von Auslandsüberweisungen ist dokumentiert. Das Innenministerium erklärt, dass die Überweisungsfunktion rechtlich aber erforderlich sei. Ohne diese wäre eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben nicht mehr in angemessener Weise möglich, heißt es. Der Lösungsvorschlag von Josephine Paul: Man könne schwarze und weiße Listen einführen. Die Kommunen könnten so die Bankverbindung von Mobilfunkanbietern und Vereinen explizit freigeben und andere dabei sperren. Dass dieser zusätzliche Aufwand in den Rathäusern der Kommunen nicht auf Begeisterung stößt, ist verständlich. Ich hätte in Langenfeld sehr gerne eine solche Bezahlkarte eingeführt, betonte Bürgermeister Schneider in seinem Brief. Doch in der aktuellen Situation habe man sich dagegen entschieden. Der Attentäter von Solingen war schon vor seiner Einreise nach Deutschland islamistisch radikalisiert. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf Erkenntnisse der Bundesanwaltschaft. Demnach konsumierte Issa al-Hassan, der Attentäter von Solingen, spätestens seit Dezember 2019 islamistische Propaganda im Internet, also 3 Jahre bevor er überhaupt nach Deutschland kam. Laut Spiegelinformation werteten Ermittler nach der Tat das Handy des 27-jährigen Syrers aus und fanden dort Belege für frühzeitigen Kontakt mit salafistischen und dschihadistischen Inhalten. Bereits Anfang 2020 habe al-Hassan gezielt nach Veröffentlichungen der Terrororganisation Islamischer Staat, also dem IS, gesucht. Die Ermittlungen zeichneten das Bild einer kontinuierlichen Radikalisierung. Der Krieg im Gazastreifen ab Oktober 2023 habe al-Hassan laut Bundesanwaltschaft zusätzlich radikalisiert, das erklärt der Spiegel. Spätestens ab Juni 2024 habe er Kontakt zu einem IS-Terroristen mit dem Kampfnamen Abu Faruk gehabt. Dieser soll auf der Plattform Telegram eine dschihadistische Chatgruppe verwaltet und dort Selbstmordattentäter für Europa rekrutiert haben. Al-Hassan soll im Juni 2024 im Internet nach Begriffen wie »Töte den Ungläubigen« gesucht haben. Kurze Zeit später soll er sich selbst als IS-Soldat bezeichnet haben. Am Vorabend des Stadtfests in Solingen habe er seinem mutmaßlichen IS-Kontakt angekündigt, ein Video zu schicken, bevor er etwas angehe. Darauf erhielt er einen Text mit dem Treueschwur auf den Anführer der Terrormiliz, der offenbar als Grundlage für ein später vom IS veröffentlichtes Bekennervideo diente. Auch die Tatwaffe geht nach Erkenntnissen der Ermittler direkt auf den IS-Einfluss zurück. Al-Hassan habe laut Chatprotokollen den Rat erhalten, ein kurzes, aber scharfes Messer zu benutzen. Kurz darauf kaufte er ein Messerset. Mit einer der Klingen hat er am 23. August 2024 auf dem Stadtfest in Solingen 3 Menschen getötet und 10 weitere verletzt. Eine 14-köpfige afghanische Familie will nun ihre Aufnahme in Deutschland einklagen. Eine Frau, die mit ihrer Familie in Islamabad ausharrt, hat nun in Deutschland Klage und einen Eilantrag eingelegt. Damit will sie ihre Aufnahme erzwingen. Mehrere Afghanen, denen die Ampelkoalition eine Aufnahmezusage machte, versuchen ihre Einreise nach Deutschland juristisch zu erzwingen. Von dem Berliner Verwaltungsgericht reichte eine Afghanin eine Klage gegen Deutschland ein und stellte einen Eilantrag, mit dem sie das Auswärtige Amt zur Ausstellung von Visa für sie und ihre Familie verpflichten will. Ein Gerichtssprecher bestätigte den Eingang der Klage. Die Aufnahmezuge sei für die Klägerin und 13 Familienangehörige erteilt worden, berichtet das ARD-Hauptstadtstudio. Darunter seien mehrere kleine Kinder. Nach eigenen Angaben harre die Familie seit mehr als 16 Monaten in Pakistan aus. Im Oktober habe sie Sicherheitsinterviews durchlaufen, im März die Information erhalten, dass ihr Visa fertig sei. Nun aber werde sie erneut befragt, beklagt die Afghanin. Ein geplanter Abflugtermin sei bereits verstrichen. Der Familie drohe die Abschiebung aus Pakistan, da ihr Visa abgelaufen und Verlängerungen nicht mehr möglich seien. Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, freiwillige Bundesaufnahmeprogramme wie das für Afghanistan so weit wie möglich zu beenden und keine neuen Programme dieser Art aufzulegen. In Thüringen klagt ein Iraner gegen die Arbeitspflicht. Die deutschlandweit erste Klage eines Asylbewerbers gegen die Arbeitspflicht wurde nun zum zweiten Mal abgeschmettert. Nach dem Sozialgericht Altenburg hat nun auch in zweiter Instanz das Thüringer Landessozialgericht dem Landkreis Greiz Recht gegeben. Diese verpflichtet seit Herbst alle erwerbsfähigen Asylbewerber zu gemeinnützigen Jobs, unter anderem zur Grünpflege, mit 80 Cent Stundenlohn. Landrat Uli Schäfer wollte einen alleinstehenden Iraner für 17 Stunden pro Woche als Helfer im IT-Bereich des Kreiskrankenhauses einsetzen. Auch die Klinik wollte ihn wegen seiner guten Englischkenntnisse und Berufserfahrung als Programmierer haben. Der Mann ging gegen den Bescheid juristisch vor, unter anderem, weil ihm nach eigener Aussage die Arbeitsatmosphäre nicht gepasst haben soll, heißt es im Urteil. Der Anwalt des Asylbewerbers ging in Berufung und scheiterte. Schon die Richterin in erster Instanz hatte laut Urteil keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Zuweisungsbescheids. Die Begründung, der Job sei zumutbar. Dass der Asylbewerber an den Vormittagen einen Integrationskurs besuche, sei kein Grund, die für die Nachmittage geplante Beschäftigung im Krankenhaus nicht antreten zu können. Das Krankenhaus ist von der Gemeinschaftsunterkunft aus fußläufig oder mit dem Bus zu erreichen, schreibt die Richterin. Ein Urteil mit möglichen Folgen für die Asylpolitik in ganz Deutschland. Denn die Richterin äußerte sich auch grundsätzlich zur Arbeitspflicht und hob die Bedeutung von gesellschaftlicher Teilhabe, Spracherwerb, Tagesstruktur sowie negativen Auswirkungen einer Beschäftigungslosigkeit hervor. Das Landratsamt in Greiz hat noch 3 weiteren Asylbewerbern wegen Arbeitsverweigerung das Geld gekürzt. Diese haben den Landkreis inzwischen verlassen. Landrat Schäfer zur Bild-Zeitung: Das Urteil schafft Mut und ist ein Signal an alle Landkreise, die mit der Arbeitspflicht noch zögern. Es ist nichts Schlimmes, es lohnt sich. Insgesamt werden im Landkreis derzeit 118 Migranten zu sogenannten Arbeitsgelegenheiten verpflichtet. Mit Erfolg. 5 haben inzwischen einen Vollzeitjob, die kosten uns keinen Cent mehr. Ein weiterer steht kurz vor Antritt einer Ausbildung, so der Landrat. Inzwischen gäbe es 17 öffentliche Träger, unter anderem Kommunen, Vereine und Kirchen, die wegen Personalbedarfs dabei mitmachen. Das waren die Meldungen am Morgen. Falls ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es beispielsweise auf Spotify oder Apple Podcast. Wir hören uns hier morgen früh wieder pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.